Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen hier im Gottesdienstraum. Schön, dass wir flexibel sind. Dass wir wirklich eine Stunde früher oder nach der alten Zeit pünktlich starten konnten, sodass wir beides verbinden können. Ja, sei weise mit der Weisheit Gottes, Teil 1. Ich darf beten, wir haben noch eine Minute. Um 10 Uhr haben wir es angekündigt im Internet und so. Dann beten wir noch. Himmlischer Vater, ja, die Frage, die ich gerade gestellt habe, war ernst gemeint. Was wussten die damals? Was hat der Herr Jesus verkündigt, als er auf Erden gewirkt hat? Und was wissen wir heute, Vater? Öffne die Augen unseres Herzens, dass wir erkennen, wie überragend deine Berufung für uns, die Gemeinde, die Kinder Gottes ist. Wie weit wir über den Engeln sogar sind, geistlich gesehen. Auch wenn wir jetzt noch in diesem todverfallenen Leib uns befinden. Aber wenn der Herr Jesus kommt, um uns in das Vaterhaus zu holen, Vater, zu dir, dass wir am Tisch des Vaters sitzen werden, dann sind wir weit über die Engel erhoben und haben die Herrlichkeit unseres erstgeborenen Bruders, unseres geliebten Herrn Jesus. Vater, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Hilf uns, diese Dimension, das Ausmaß dieser Berufung zu erfassen, zu glauben und da drin zu leben und nichts sehnlicher zu erwarten, als dass der Herr uns entrückt und in dein Haus holt, wo er jetzt Wohnungen für uns vorbereitet. Wir freuen uns so sehr darauf. Danke, Vater. Hilf uns jetzt, die Weisheit dieser Welt zu unterscheiden von deiner Weisheit, Vater. Amen. So, pünktlich 10 Uhr, wir sind mittendrin. Sei weise mit der Weisheit Gottes, Teil 1. Wenn wir ein Studium zur Weisheit machen, dann kommen wir an dem Buch Prediger nicht vorbei. Der Prediger übrigens ist der König Salomo. Der hat nicht nur das Buch Prediger geschrieben, sondern auch einen großen Teil der Sprüche, die uns viel Weisheit geben fürs Leben, im Umgang mit unserem Nächsten und so weiter. Es gibt ja eine Weisheit, und das ist der rote Faden, der jetzt startet, eine Weisheit unter der Sonne. Also eine irdische Weisheit. Salomo bezeichnet das 29 Mal im Buch Prediger unter der Sonne. Also der Herr Jesus sagt ja zu den Pharisäern, ihr seid von unten, ich bin von oben. Und er sagt über seine Jünger, sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Verstehen wir? Wir haben eine Weisheit von oben. Salomo hatte die Weisheit unter der Sonne. Und das müssen wir unterscheiden, die Weisheit dieser Welt. Dieses Buch enthält die Weisheit aus der Sicht Salomos, die Gott ihm gab und die weit über der Weisheit aller Menschen war, die nie ein Mensch vor ihm und nie ein Mensch nach ihm hatte. Ein Mensch unter der Sonne. Jetzt könnte man sagen, ja, war der Salomo dann weiser als Jesus? Nein, der Herr Jesus sagt, ihr seid von unten, ich bin von oben. Er hat uns die Weisheit von oben gebracht. Salomo hat die Weisheit von unten perfektioniert. Aber der Herr Jesus hat uns die Weisheit von oben gebracht. 1. Könige 3,12, übrigens, wenn dich das Thema interessiert, lies nicht nur das Buch Prediger, sondern lies auch das Buch 1. Könige. Da ist geschildert, wie Salomo zum Königtum kam, wie er sich Gott gegenüber verhalten hat und wie er geändert hat. Wie er geändert hat, kann ich gleich mal vorwegnehmen. Da sehen wir, dass diese Weisheit unter der Sonne eigentlich Torheit ist und in einem Fiasko endet. Gott sagt zu Salomo, wenn du meinem Wort gehorsam bist, wenn du treu bist, so wie dein Vater David, er war ja der Sohn Davids, übrigens aus der Beziehung zwischen David und dem Ehebruch mit Bathseba, ist Salomo geboren worden. Wenn du treu bist wie dein Vater David, ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott, dann werde ich dich über die Maßen mehren und segnen. Und wir sehen das. Wir sehen das, wenn wir 1. Könige lesen, wie Gott diesen Salomo, König von Israel und das ganze Volk gesegnet hat. In einer Weise, das unvorstellbar ist. Und dann hat er alles, was die Weisheit dieser Welt begehrt, Weisheit, Reichtum, Ehre, hat er alles bekommen. Und dann ist er in Torheit verfallen. Er hat 700 Fürstentöchter geheiratet und 300 Nebenfrauen gehabt und hat dann deren Götzen angebetet, ist in Götzendienst verfallen. Und Gott sagt, nur weil ich deinem Vater versprochen habe, dass auf dem Thron einer seiner Nachkommen sitzen wird, lasse ich dir das Königtum noch. Aber wo er gestorben ist, sein Sohn Rehabeam, während der Lebzeiten von Salomo hat Gott Feinde aufstehen lassen gegen ihn. Und dann, wo er gestorben ist, haben sich 10 Stämme abgespalten von Israel. Und Rehabeam konnte nur noch 2 Stämme halten. Aber wir sehen, dass alle Weisheit dieser Welt ohne die Weisheit Gottes, ohne die Kraft Gottes, die Begierden des Fleisches zu überwinden, immer in einem Fiasko enden, immer. Die ganze Weisheit hilft dem Menschen nichts, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Er ist verloren. Und die ganze Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott, in aller Weisheit unter der Sonne, das lernen wir kennen im Buch Prediger. Die Sinnlosigkeit. Dieses Studium zur Weisheit werden wir sehr praxisorientiert halten. Wir unterteilen es in folgende Themen, die uns alle betreffen. Einleitung, heute haben wir nur die Einleitung, mehr schaffen wir heute nicht. Dann, nächstes Mal werden wir über das Leben reden, über die Arbeit, weil die Frage ist ja, viele denken, auch Christen, die Arbeit ist ein Fluch nach dem Sündenfall. Überhaupt nicht, das müssen wir unterscheiden, überhaupt nicht. Das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, dass er nicht mehr gebraucht wird. Noch schlimmer ist, dass er nicht mehr geliebt wird. Aber wenn er nicht mehr geliebt wird und nicht mehr gebraucht wird, geht er zugrunde. Der Mensch muss gebraucht werden. Ja, aber das werden wir das nächste Mal anschauen. Die Weisheit Gottes, der Tod und die Ewigkeit und schließlich ein Fazit. Was sagt uns das Ganze? Salomo hatte Gott um Weisheit gebeten. Gott hat sie ihm gegeben. Wie nie einem Menschen vor ihm. Und er gab ihm zusätzlich noch das, was er nicht erbeten hatte, nämlich Reichtum und Ehre. Das schauen wir uns jetzt an. 1. Könige oder 2. Chroniker sind Berichte über das Leben von König Salomo. Das Ende vom König David und der Beginn von Salomo und das Ende von Salomo. 1. Könige oder 2. Chronik. Und Salomo, der Sohn Davids, er stärkte in seiner Königsherrschaft. Und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn überaus groß. Wir haben gestern darüber diskutiert, wieso heißt es da der Herr im Alten Testament, der Herr, sein Gott, und im Neuen Testament ist der Herr Jesus Christus. Ja, das ist immer, wenn du im Neuen Testament, haben wir Botschafter darüber gehabt, wenn du im Neuen Testament vom Herrn Gott liest, dann ist es immer ein Zitat aus dem Alten Testament. Im Alten Bund hat Gott seinen Sohn nicht geoffenbart. Sie wussten zwar, da kommt ein Knecht Gottes und so weiter. Und Mose sagt, einem Propheten wie mich wird der Herr euer Gott erwecken. Aber sie wussten nichts von dem Sohn Gottes und sie wussten schon gar nichts von dem Geheimnis des Christus. Also, immer im Alten Testament, wenn vom Herrn die Rede ist, ist von Gott, dem Vater, die Rede. Im Neuen Testament, da lesen wir ganz klar, haben wir doch nur einen Gott und Vater und einen Herrn und einen Geist und eine Taufe und einen Glauben. Also im Neuen Testament ist der Herr immer der Herr Jesus. Und im Neuen Testament ist Gott immer der Vater. Er ist für uns Vater. Und Jesus, der Erstgeborene, ist unser Herr. Wie lange? Bis wir ins Haus des Vaters geholt werden. Dann ist unser Herr, und das lesen wir in der Offenbarung, ist unser Herr wieder Gott. Und der Herr Jesus wird dann in der Offenbarung genannt das Lamm. Er ist der Erstgeborene und er wird das Lamm genannt, dass wir nie vergessen, dass er der Einzige war, der ans Kreuz gegangen ist für uns alle, sodass wir die Sohnesstellung in ihm haben. Also, Altes Testament, Herr, immer Gott der Vater. Neues Testament, Herr, immer Jesus. Es sei denn, das Alte Testament wird zitiert im Neuen Testament. Und wenn wir entrückt sind, ist unser Herr wieder Gott. Er ist das Haupt des Christus. Wir gehören zum Christus. Und Salomo, der Sohn Davids, erstarkte in seiner Königsherrschaft. Und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn überaus groß. Und Salomo opferte dort, und jetzt schauen wir her, Salomo opferte dort, weil es das weite Herz dieser Salomo gehabt hat am Anfang. Er ist super gestartet. Und Salomo opferte dort vor dem Herrn auf dem bronzenen Altar, der bei dem Zelt der Begegnung war, und er opferte ihm 1000 Brandopfer. 1000 Brandopfer. Also der war nicht kleinlich, der Salomo. Der war großzügig. Er wusste, dass der Return on Investment kommen wird. Das Vertrauen hat er schon gehabt. Wir haben eine andere Perspektive. Er hat ja nur die irdische Perspektive gehabt. Er hat ja den irdischen Segen erwartet. Großes Königtum, gell? Und viele Krieger und viele Pferde und viele Wagen und viel Gold. Silber war wie Dreck. Gold war in Fülle da und Balsam und so weiter. In jener Nacht erschien Gott dem Salomo. Er opfert 1000 Brandopfer und in der Nacht erscheint ihm Gott in einer Vision und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte zu Gott, ja, ich habe mit dem Adnan darüber gesprochen am Freitag. Interessant ist, du findest hier nicht, dass Salomo Gott bittet. Er sagt ihm nur, was er seinem Vater versprochen hat. Schau mal. Du selbst hast ja meinem Vater David große Gnade erwiesen und du hast mich zum König gemacht an seiner Stelle. Das wusste er, dass der Gott dahinter steht. Und nun, Herr, Gott, möge sich dein Wort an meinem Vater David als zuverlässig erweisen. Gott, jetzt beweise, dass du zuverlässig bist. Ja, ist schon erstaunlich, wie er mit Gott redet. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das zahlreich ist wie der Staub der Erde. David war schon als König sehr, sehr erfolgreich. Er hat alle seine Feinde besiegt. Und darum hat ihm Gott auch den Tempel nicht bauen lassen, weil Blut, so viel Blut an seinen Händen war. Er sagt, dein Sohn soll mir ein Haus bauen. Das werden wir nachher gleich sehen. Und jetzt redet er weiter mit Gott, gib mir nun Weisheit und Erkenntnis. Er sagt nicht, bitte. Gib mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und eingehen kann. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? Ich habe nicht einmal gefunden, dass er Gott bitten würde. Er sagt, gib mir. Der Herr Jesus sagt, was ihr den Vater bitten werdet. Wir bitten den Vater. Wir reden so mit unserem Vater nicht. Da sprach Gott zu Salomo, weil dir dies am Herzen lag und du nicht gebeten hast um Reichtum, Güter und Ehre oder um das Leben derer, die dich hassen und weil du auch nicht um viele Tage gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis für dich, damit du mein Volk richten kannst, über das ich dich zum König gemacht habe. Gott bestätigt, ja, ich habe dich zum König gemacht. Da ist noch so eine Affäre dazwischen, wo Adonia sich selber zum König salben lässt. Lies mal das im ersten König, ist interessant. Und was dann passiert, wie Gott eingreift und dann der König David entsprechend konsequent reagiert. So sind dir Weisheit und Erkenntnis gegeben und Reichtum und Güter und auch Ehre. Weisheit und Erkenntnis, Reichtum und Güter. Wir wissen heute, Unser Schatz ist im Himmel, aber dort war der Schatz auf Erden. Sie hatten keine Ewigkeitsperspektive. Sie wussten nur eines, dass eines Tages Gott durch den Messias das Friedensreich auf Erden aufrichten wird, wo der Messias durch Israel über die ganze Welt regiert. Und das ist auch, was der Herr Jesus verkündigt hat während seines Erdenlebens. Er hat uns nicht verkündigt, er hat nicht verkündigt den Menschen. Übrigens hat er sich ja nur ans Haus Israel gewandt, nicht an die Nationen, erst seine Jünger. Er hat mit keiner Silbe erwähnt, dass Gott jetzt Kinder aus dieser Welt herausruft. Woher wissen wir denn das? Woher wissen wir denn das? Das wissen wir erst, wo Gott dann etwa 11 Jahre später den Paulus in den Himmel holt und ihm das Geheimnis des Christus offenbart. Und so wissen wir heute, seit diesem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist dann allen Aposteln und Propheten dieses Geheimnis offenbart hat. Seit diesem Zeitpunkt wird das verkündigt, was wir glauben, nämlich das Geheimnis des Christus. Dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Das wissen wir erst seitdem. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde das Geheimnis des Christus offenbart. Der Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist etwas, das vorher den Menschen nicht bekannt war. Und dieses Geheimnis des Christus, der Kinder Gottes, hat Gott in seinem Herzen bewahrt. Kein Engel wusste das. Kein Mensch wusste das. Und dann offenbart es ihm Gott. Und der Glaube kommt ja aus dem Hören. Die konnten zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gepredigt hat, das ja nicht glauben, weil sie haben es ja nicht gehört. Sie haben ja nur eines gehört. Das, was Gott im Alten Testament Abraham und dem ganzen Volk Israel versprochen hat. Das Friedensreich Gottes auf Erden, das Königreich Gottes auf Erden, das wussten sie, das haben die erwartet. Die wussten nichts davon, dass Gott sich Kinder herausruft, jetzt in der Zeit der Gnade. Das hat Gott erst zu diesem Zeitpunkt offenbart. Die Menschen haben es gehört, konnten es glauben und jetzt haben wir es gehört, können es glauben und sind durch diesen Glauben Kinder Gottes. Und wie uns der Adnan letzten Sonntag gesagt hat, haben dadurch durch diesen Glauben den Geist der Sohnschaft empfangen. Den konnten die nicht empfangen. Verstehen wir, in welcher Gnade wir stehen? Wir sind Kinder Gottes. Von dem Zeitpunkt an, wo das Geheimnis des Christus offenbart wurde, bis zur Entrückung der Gemeinde, ruft Gott sich Kinder heraus, die weit über den Engeln stehen, dem Erstgeborenen gleich sind, nicht ähnlich, gleich sind. Kannst du dich noch im Stuhl halten? Wenn du aufspringen willst, komm, spring auf. Spring auf. Der Sven springt schon. Er ist noch ein junger Mann, der hat noch Temperament. Wir sind schon gesetztere. Ja, und da die Amalia auch nicht. Die könnte auch springen, dann wäre es auch verständlich. Wir starten heute mit dem Studium der Weisheit für das Leben und die Ewigkeit. Also wir wollen schon Weisheit für das Leben haben, nicht nur für die Ewigkeit, schon auch für das Leben. Dabei unterscheiden wir die Weisheit unter der Sonne, irdische Weisheit, wie der weiseste Mensch, der je gelebt hat, sie hatte nämlich Salomo, und die Weisheit durch die Offenbarung Gottes, die wir in Christus empfangen haben, die weit über diese Dimension hinausgeht. Wir haben eine himmlische Perspektive, die hat nur eine irdische Perspektive. Und da ging es immer um irdische Dinge, um Macht, um Einfluss, um Reichtum, um Stärke. Aber für uns geht es um himmlische Dinge. Unser Schatz ist im Himmel. Wir werden hier nichts an Reichtum von Gott versprochen. Haben wir keinen Reichtum auf Erden. Sondern das, was uns anvertraut ist, mit dem sollten wir treu sein. Und für unseren Herrn Jesus Christus einsetzen. Aber unser Schatz ist im Himmel. Da ist der Unterschied. Durch das ganze Alte Testament hindurch offenbarte sich Gott den Menschen in zunehmender Weise. Und dann, einige Zeit nachdem er die ganze verdorbene Menschheit durch die Sintflut ausrotten musste, hat er einen Mann aus Ur in Chaldäa berufen, Abraham. Eine götzendienerische Nation. und ruft ihn da heraus. Und der Abraham ist so ein Beispiel des Glaubens. Der Abraham ist für uns so ein Vorbild für konsequenten, hingegebenen Glauben. Und er ruft diesen Abraham heraus, einen Mann, aus dem er schließlich ein besonderes Volk bildete. Abraham hat einen Sohn, Isaak, und dann Jakob. Isaak hat den Jakob. Und Jakob wird später umbenannt am Jabok, wo er zurückkehrt in sein Land, zu Israel. Und da kommt der Name Israel her. Das ist der Enkel vom Abraham. Jakob, den hat Gott in Israel umbenannt. Ein Volk herausgerufen aus allen Nationen, das in besonderer Weise durch seine Propheten geleitet wurde. Am Anfang haben die keinen König gehabt, sondern Gott hat dieses Volk durch seine Propheten geleitet. Und dann eines Tages hat dieses Volk in störrischer Weise, rebellischer Weise, einen König verlangt von Gott, so wie alle umliegenden Nationen. Und der Samuel war stinksauer, also der war der Prophet, war stinksauer und Gott sagt, was regst du denn auf? Sie haben ja nicht dich verworfen, sondern mich. Reg dich nicht auf, gib ihnen einen König, aber sag ihnen, was der Preis sein wird. Und dann haben sie den Saul zum König bekommen. Und warum haben sie den Saul genommen? Weil der einen Kopf größer war als alle. Das war eine beeindruckende Person. Aber der hat sich schließlich dann nicht gottgemäß geleitet, ist dann von Gott verworfen worden, weil er ungehorsam war und gelogen hat auch noch. Und dann hat Gott den David, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Aber dann hat Israel einen König gehabt, das war vorher nicht. Gott hat Israel durch Propheten direkt, hat Gott dieses Volk geleitet durch seine Propheten. Die Maßstäbe wurden durch die Gebote Gottes und das gesamte Gesetz, das Gott seinem Volk nach dem Auszug aus Ägypten am Berge Sinai gab, vorgegeben. Also Gott hat ihnen die Gebote und das gesamte Gesetz gegeben und dann wussten sie, wie sie gottgemäß leben könnten. Und sie haben aber immer wieder versagt, aber Gott hat gesagt, okay, wenn du versagst, dann opfere ein Tier. Und dann wird deine Sünde bedeckt und weiter geht's. Bedeckt auf Christus hin, weil er ist das ultimative Opfer, das Gott zur Versöhnung der Menschen mit Gott dann eingerichtet hat. Sie mussten im Glauben Tiere opfern, weil ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und es war im Alten Bund Tieropfer, Tierblut und dann schließlich das Blut des erstgeborenen Sohnes Gottes. Die Maßstäbe wurden durch die Gebote Gottes und das gesamte Gesetz, Mose 20, das Gott seinem Volk nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai gab, vorgegeben. Gott schloss mit Abraham einen Bund, 430 Jahre vorher schon. Und das Zeichen dieses Bundes war die Beschneidung. Wann, sagt der Paulus, ist er denn beschnitten worden, der Abraham? Wann ist er denn zum Glauben gekommen? Vor der Beschneidung oder nach der Beschneidung? Er sagt ganz eindeutig, vor der Beschneidung, damit er auch ein Vater der Unbeschnittenen sei. Das ist schon erstaunlich, die Weisheit Gottes. Damit er auch ein Vater der Unbeschnittenen sei, ist im Glauben treu gewesen, hat Gott den Bund geschlossen mit ihm, bevor er beschnitten war. Und dann sagt er, und jetzt das Zeichen dieses Bundes zwischen uns ist die Beschneidung. Das ist nicht am Berg Sinai passiert, das ist da passiert. Sowohl die geschichtlichen Bücher als auch die Propheten lehrten vorwiegend das Gesetz Gottes für Israel und waren vor allem mit diesem Volk beschäftigt. Aber von dem Tage der Auferstehung des Herrn Jesus an. Wir wissen, der Herr Jesus ist unter dem alten Bund gekommen. Er war unter Gesetz und hat das gesamte Gesetz erfüllt. Hat sich beschneiden lassen und hat sich taufen lassen mit der Wassertaufe. Und all diese Dinge hat das gesamte Gesetz erfüllt, weil er war als Mensch auf dieser Erde unter dem Alten Testament, unter dem Alten Bund. Und erst mit seinem Tod und der Auferstehung, durch sein Blut, ist der neue Bund begründet worden. Aber von dem Tage der Auferstehung des Herrn Jesus an können alle wahren Gläubigen, du und ich, nun eine viel größere Herrlichkeit darin erkennen, im Alten Testament. Nämlich Jesus Christus, den Retter der Welt. Wenn uns Gott die Augen öffnet, erkennen wir, dass im gesamten Alten Testament geht es nur um eines, um den Sohn Gottes. Alles andere ist nur Beiwerk. Es geht um den Sohn Gottes, um den Retter der Welt. Und dies erkannten die Jünger von Emmaus, auf dem Weg nach Emmaus, wo ihnen der Herr Jesus, das waren die ersten Menschen, denen der Herr Jesus die Augen des Herzens geöffnet hat. Und sie konnten es plötzlich erkennen. Das Alte Testament, da geht es ja nicht nur um Israel, sondern viel mehr darüber hinaus, um den Sohn Gottes als Retter der Welt. Und da brannte ihr Herz in ihnen, weil Jesus ihnen die Schriften geöffnet hat, damit sie es erkennen können. Auf dem Weg nach Emmaus öffnete Herr Jesus selbst die Augen der Jünger. Sie sollten von nun an in den Schriften von Mose, den Psalmen und den Propheten nicht mehr nur die Geschichte ihres Volkes finden, sondern vor allem das, was ihn betraf, dass er offenbart wird, der Messias, der Sohn Gottes. Aber das haben die im Alten Testament nicht sehen können. Das gesamte Alte Testament leuchtete plötzlich in einem ganz neuen Licht auf und die Herzen der Jünger wurden brennend. Lukas 24, 31, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Erst jetzt haben sie den Auferstandenen Jesus erkannt. Sie erkannten ihn vorher nicht. Sie haben nur gemerkt, was der uns erzählt. Das erfüllt uns so mit Freude im Herzen. Sie erkannten ihn nicht. Sie dachten, das ist irgendein Wanderer, der sich da ihnen zugesellt, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie haben Jesus nicht erkannt, den auferstandenen Herrn. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Aber der Herr Jesus hat nicht nur sich selbst offenbart, sondern vor allem Gott, seinen Vater, den kein Mensch je gesehen hat, noch sehen kann. Das ist natürlich schon jetzt eine Herausforderung. 1. Timotheus 6, 16, der allein Gott, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, können wir den Vater nicht sehen? Ja, der Mensch in seinem todverfallenen Leib nicht. Aber wenn wir verwandelt sind, dann werden wir ihn sehen. Mit unserem sündigen Fleisch können wir Gott nicht sehen. Gott könnte sich uns nicht offenbaren, wir würden tot umfallen, das wissen wir. Ja. Aber wir werden ihn sehen, Offenbarung sagt es eindeutig. Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi sandte Gott den verheißenen Heiligen Geist. Also, der Heilige Geist war ja vorher schon da, aber in der Fülle, dass er ausgegossen worden ist über diese Welt, weil diese Welt versöhnt worden ist durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Jetzt hat Gott den Geist ausgesandt, ausgeschüttet über die Menschen, die dann zum Glauben kommen. Sandte Gott den verheißenen Heiligen Geist, der die wahren Gläubigen seitdem in die ganze Wahrheit leitet und das Zukünftige verkündete. Johannes 16, 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, sagt der Herr Jesus, zukünftig gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden. Der Heilige Geist ist nicht Gott, der Heilige Geist. Er redet nicht aus sich selbst. Gott redet durch den Geist. Sondern was er hören wird, von wem? Vom Vater. Und von dem Meinigen wird er nehmen, weil der Herr Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Übrigens, in dem Zusammenhang, alles was dein ist mein. Möchtest du, dass alles was Gottes ist, deines ist? Ich sage dir die Voraussetzung. Und was mein ist, das ist dein. Gehört dir irgendetwas? Gehört dir irgendetwas? Wenn du möchtest, dass alles, was Gottes ist, deines wird, dann musst du die zweite Hälfte dieses Satzes sagen. Und alles, was mein ist, das ist dein. Ist alles von dir, was du hast, Gottes? Oder gibt es was, was du zurückhältst? Du sagst, na Gott, das tut mir leid. Mein Gehalt, das gehört mir. Dafür habe ich gearbeitet. Ja, wie? Hast du nicht die Kraft und die Gesundheit, von Gott, um dein Gehalt zu verdienen? Wieso gehört das jetzt plötzlich dir? Aber wenn das dir gehört, ja, dann ist der Schatz im Himmel auch nicht für dich, weil was mein ist, ist dein, unter der Voraussetzung, dass das, was dein ist, mein ist. Überleg dir das. Das ist kein so Spaß. Göttliche Konsequenz. Behalte doch nichts zurück, alles ist Gottes. Wenn du krank wirst und nicht mehr arbeiten kannst, hast du auch nichts. Also alles ist von Gott. Dein Leben, der neue Tag, die Kraft, die Weisheit, alles. Und dann sagst du, aber Gott, an mein Gehalt nicht. Ja, das verstecke ich da hinten. So wie der Kosten, der im Fernsehen, der Pfarrer aus Italien. Wie war der Kosten? Don Camillo, der hat auch immer vor Gott den Knüppel versteckt. Versteck doch nichts vor Gott, kannst du eh nichts verstecken. Sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das ist kurz zusammengefasst, das, was in diesem Zusammenhang des Studiums der Weisheit als Einleitung für uns wichtig ist. Insbesondere, wenn wir die Weisheit Salomos betrachten, der ja eine besondere Weisheit für das, was unter der Sonne geschieht, von Gott hatte. Also er war der weiseste Mensch mit der Weisheit von unten. Das war die höchste Weisheit von unten, die je in dieser Welt jemandem gegeben worden ist. Aber der Herr Jesus hat die Weisheit von oben und du auch, hoffentlich. Hoffentlich haben wir die Weisheit von oben. Wir werden im Laufe des Studiums sehen, zu welchen grotesken Ansichten und Schlussfolgerungen der Mensch ohne die Offenbarung Gottes, ohne die Schau, die Dimension der Ewigkeit, der Herrlichkeit des lebendigen Gottes, zu welchen grotesken Schlussfolgerungen der Mensch kommt. Auch wenn er eine so überragende Weisheit von Gott empfangen hat wie Salomo. Ich denke, dass uns das Buch Prediger einen Spiegel vorhält. Salomo schildert seine Erkenntnis und Einstellung auf dreierlei Weise. Erstens, er kennt sowohl das Gute wie auch das Böse und besitzt eine überragende Weisheit, die göttlichen Ursprungs ist, die ihn in die Lage versetzt, alles, was unter der Sonne geschieht, zu beurteilen. Allerdings kann ihn diese Weisheit nur in die Erkenntnis der Auswirkungen der Sünde, sowohl in ihm selbst. Er war ein sündiger Mensch, er war nicht erlöst. Wovon sind wir denn erlöst? Wir sind doch nicht nur erlöst von unseren Sünden. Wir sind doch nicht nur sind uns unsere Sünden vergeben, sondern was am Kreuz wirklich passiert ist. Wir sind gestorben, weil unsere Natur ist Sünder und wir können nicht anders als sündigen. Aber diese Natur ist mit Christus am Kreuz gestorben. Jetzt sind wir auferstanden, haben eine neue Natur, göttliche Natur. Und der natürliche Mensch kann nicht in Sünde leben, das geht nicht. Du kannst in Sünde fallen, aber nicht in Sünde leben. Verstehen wir, Geschwister? Mein Beispiel kennen die alten Hasen schon. Ein Schwein ist ja nicht deswegen ein Schwein, weil es grunzt, sondern es grunzt, weil es ein Schwein ist. Verstehen wir? Ein Sünder sündigt deswegen, weil er ein Sünder ist. Da hilft das Sündenvergeben ja nichts. Wir brauchen eine neue Natur. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird. So kann das Reich Gottes nicht sehen. Ein Sünder kann nur sündigen. Der einzige Mensch im Leib, der nicht sündigen muss, bist du und bin ich. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir haben die alte Natur überwunden. Wir haben die Sünde überwunden. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Verstehen wir, Geschwister? Das ist, was am Kreuz passiert ist. Eine neue Natur haben wir bekommen. Vom Sünder zum Gerechten. Ein Austausch hat stattgefunden am Kreuz. Du hast dein elendes, dreckiges, sündiges Leben mit Christus ans Kreuz gebracht und Gott hat dir das Leben Christi gegeben. Was für ein Geschäft, Geschwister. Aus Gnade. Du hast nichts geleistet, ich habe nichts geleistet. Aus Gnade. Also, Salomo wusste und kannte die Sünde in sich und die Sünde in der Welt bei den Menschen. Zweitens, zwar ist ihm Gott erschienen, aber er kennt ihn nicht wirklich. Er hat keine Offenbarung von Gott. Er hatte keine Offenbarung über das Jenseits und lebt ausschließlich im Diesseits. Dies führte ihn schließlich zur Ohnmacht in der Sinnlosigkeit, was schließlich immer mehr im Sarkasmus, alles Haschen nach Wind, sarkastisch ist er worden, und letztlich in Verzweiflung mündete. Und drittens, eigentlich müsste man meinen, dass er das Leben in vollen Zügen genießen hätte können, da er alles hatte, was sich ein irdisch gesinnter Mensch nur wünschen kann. Weisheit, Ansehen, Macht, materiellen Reichtum und die Auswahl unter den schönsten Frauen seiner Zeit, die ihn bewunderten und begehrten. Jeder von uns kennt das sprichwörtliche salomonische Urteil. Frage: Kennst du das salomonische Urteil? Also pass auf, da werden zwei Huren vor den König gebracht. Beide haben neugeborene Babys gehabt und in einem Raum geschlafen. Und die eine passt nicht auf und erdrückt ihr Baby und merkt es und tauscht schnell das Baby aus, gibt ihr totes Baby der anderen Kollegin und nimmt ihr lebendiges Baby. Und die nächsten früh sieht, das ist ja gar nicht mein Baby, das da tot neben mir liegt, die Mutter. Und dann streiten die, dann kommt dieser Streit vor den König. Und der König hört sich das an und sagt, okay, man bringe mir ein Schwert und dann machen wir Folgendes, wir teilen dieses lebendige Baby und geben jeder Mutter die Hälfte. Und dann schreit er, nein, gib's ihr. Und er sagt, gebt es ihr, das ist die Mutter. Das ist das salomonische Urteil. So viel Weisheit hat der gehabt, der Salomon. Und wir wissen auch, dass die Menschen und sogar Mächtige und Könige von den Enden der Erde kamen, um seine Weisheit zu erleben, zu bestaunen. 2. Chronik 9,1: Und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf. Und sie kam nach Jerusalem, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Mit einem sehr zahlreichen Gefolge und mit Kamelen, die Balsamöle und Gold in Menge trugen und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete mit ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Nichts war vor Salomo verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können. 3, Sven. So, das ist die Szene, das ist ein Gemälde von Giovanni de Min, der hat gelebt von 1789 bis 1859. Er ist die Königin von Saba. Saba, man kann davon ausgehen und nimmt sehr stark an, dass es ein Teil von Jemen war. Und Jemen ist ganz von Israel, wenn du nach Süden gehst, kommst du nach Jemen. Und dann kommt nur noch der Indische Ozean. Also war für die Welt damals, war das die Enden der Erde, weil dann kommt nur noch das Meer. Also die Königin von Saba, die kam aus Jemen, 2200 Kilometer ist die Frau mit ihren Kamelen gereist. Und darum sagt die Bibel von den Enden der Erde, weil im Jemen war dann das Land zu Ende, kam nur noch das Meer. Geht wieder weiter mit 2. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hat, er hat die Tochter des Pharao geheiratet als erstes, hat sich mit Ägypten verbandelt. Und Ägypten ist immer negativ in der Bibel. Und da begann es. Und dann hat er Gott ein Haus gebaut, für sich einen Palast gebaut und der Tochter des Pharao einen Palast gebaut. Und dann 700 Fürsten, Töchter geheiratet und 300 Nebenfrauen gehabt. Und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Mundschenken und ihre Kleidung und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich. Die Königin von Saba. So etwas hat sie noch nie erlebt. Wie Gott diesen Salomo gesegnet hat. Und sagte zu dem König, das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Land über deine Taten, über deine Weisheit gehört habe. Ich habe ihren Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden von der Größe deiner Weisheit. Du hast die Kunde, die ich gehört habe, übertroffen. Glücklich sind deine Männer, sagt sie zu ihm, und glücklich diese deine Knechte, die ständig vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf seinen Thron zu setzen als König für den Herrn, deinen Gott, weil dein Gott Israel liebt, um es ewig bestehen zu lassen, hat er dich als König über sie gesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Talente Gold und Balsamöle in großer Menge und Edelsteine. Nie wieder hat es solches Balsamöl gegeben wie dieses, das die Königin von Saba dem König Salomo gab. Das Balsamöl hat die Frauen so schön gemacht. Das gibt es aber heute nicht mehr. Fazit: Im Buch des Predigers Salomo finden wir also die Überlegungen und Beurteilungen des natürlichen Menschen über das, was in dieser Welt bezeichnet durch den Ausdruck unter der Sonne geschieht. Dieser Ausdruck unter der Sonne kommt in diesem Buch in 27 Versen insgesamt 29 Mal vor. Wir haben zwei Verse, wo das sogar zweimal in einem Vers vorkommt, unter der Sonne. Was noch bezeichnet ist, sind seine Worte Nichtigkeit, Haschen nach Wind, alles vergeblich. Und so kommt die Weisheit eines Menschen dieser Welt immer zu dem Schluss, alles sinnlos. Alles sinnlos. Wofür mühe ich mich ab? Wenn ich so weise, wie ich bin, doch mit dem Tod und das gleiche Ende habe. Er geht so weit, sagt er, sogar mit dem Vieh. Wer weiß, ob die Seele des Viehs nach oben geht und, oder nach unten und die Seele des Menschen nach oben. Wer weiß es, sagt er. Er wusste es nicht. Somit ist der Rahmen für die Weisheit, die ein Mensch je haben kann und die von dieser Welt mit Staunen bewundert wird, sehr deutlich abgesteckt und begrenzt sich auf die Sinnlosigkeit eines Lebens ohne die Offenbarung Gottes bezüglich der Ewigkeit. Die Weisheit eines Menschen, der ohne Gott lebt, mündet immer in Sinnlosigkeit. Darum habe ich so ein Büchlein geschrieben, der Sinn des Lebens. Kannst du eins mitnehmen dahin? Suche nach dem Sinn des Lebens, weil der Mensch sucht nach dem Sinn irgendwann. In jungen Jahren nicht, da ist er so beschäftigt. Aber wenn er mal einiges erreicht hat und oben auf dem Gipfel ist und merkt, jetzt geht es eigentlich nur noch abwärts, dann fragt er sich, was ist jetzt der Sinn von dem Ganzen? Was ist der Sinn? Und dann kommt der Mensch zu dem Punkt, alles sinnlos, Haschen nach Wind, für nichts. Das ist jedenfalls das Resümee von dem Salomo. Salomo schildert die Verzweiflung eines Menschen, der die Sinnlosigkeit dieses Lebens erkennt und keinen Ausweg weiß. Er hat keine Lösung. Ich meine, wenn du mit dem Tod konfrontiert wirst, das ist eine Zäsur in deinem Leben, wo du spätestens und jeder Mensch an dem Punkt zum Nachdenken kommst. Wo werde ich hingehen, wenn es bei mir soweit ist? Hast du eine Antwort darauf? Wo gehst du hin? Wenn wir die Situation der Menschheit unserer Zeit aufmerksam analysieren und die ganzen Bücher psychologischer Natur lesen, werden wir feststellen, dass dies das Schicksal aller Menschen ist, die ohne Gott in dieser Welt leben. Was für schlaue Bücher werden geschrieben? Und mit wem musst du dich abgeben, um möglichst viel zu erreichen? Was hast du davon? Schau mal dein Netzwerk an. Sind da bedeutende Personen drin? Wenn nicht, ändere das, dass du möglichst viel empfangen kannst in deinem Leben. Gib dir nicht Methoden ab, natürlich nicht. Natürlich mit weisen Menschen. Aber lebe nicht von der Weisheit dieser Menschen, sondern lebe von der Weisheit Gottes. Und lass dich nicht nach unten ziehen, sondern sei du ein Segen für diese Menschen durch deine Weisheit, durch deine geistliche Kraft und Herrlichkeit und Freude und Zuversicht und Hoffnung. Hoffentlich beeinflusst du und wirst nicht beeinflusst. Nach Jahrhunderten bzw. zwei Jahrtausenden der sogenannten Christenheit, reden wir jetzt nur mal vom christlichen Abendland, ist das die Standardsituation der Menschen. Ja, scheinbar, je scheinbar klüger und weiser sie sind, Je mehr sie über den Sinn des Lebens nachdenken, desto mehr wird ihnen die Sinnlosigkeit des Lebens bewusst. Eines Lebens ohne Gott. Ohne die Dimension der Ewigkeit. Ist der Tod der König der Schrecken. Der König der Schrecken. Aber mit der Dimension der Ewigkeit können wir mit Paulus sagen, ich habe Sehnsucht abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was auch viel besser wäre. Welche Sehnsucht hast du? Gerade diejenigen, die sich Christen nennen, haben zwar ein gewisses Maß an Erkenntnis, Verständnis und Unterscheidungsvermögen, um Gutes und Böses zu unterscheiden. Seitdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat, kann er unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das ist ja das Positive aus diesem Sündenfall. Er kennt jetzt das Böse und er kennt das Gute. Und viele erkennen, dass es einen höchsten Gott gibt, haben aber kein Interesse daran, diesen Gott und seinen Ratschluss kennenzulernen. Ja, ich habe auch einen Glauben. Ich glaube schon, da gibt es was, aber nicht so wie du. Gibt schon was. Aber du warst auch noch nicht oben. Ja, der Glaube kommt ja nicht aus dem Schauen, sondern aus dem Hören. Du warst auch noch nicht oben, aber wir kennen jemanden, der täglich oben ist. Den können wir ja fragen. Deshalb verstehen wir, dass der Prediger Salomo uns einen Spiegel vorhält, der uns deutlich macht, in welchem Rahmen sich die Menschen aller Zeiten und auch sogenannte Christen bewegen. Auch noch so viel Weisheit, die ein Mensch in dieser Welt haben kann, Salomo lässt grüßen. Ohne die wahre Weisheit Gottes ist letztlich Torheit und führt schließlich in die Sinnlosigkeit. In dieser Hinsicht ist das Buch Prediger für uns eine deutliche Warnung, nicht uns verführen zu lassen von der Psychologie dieser Welt, der Weisheit dieser Welt. Da ist es nicht verwunderlich, wenn sich in den Büchern und Ratschlüssen unserer Zeit so manche Analogien zu den Worten des Predigers wiederfinden. Kein Wunder. Salomo ruft, nachdem er alles erforscht hatte, was seine Weisheit und Erkenntnis erfassen konnte. Und nachdem er alles genossen hatte, was sein Reichtum ihm ermöglichte, schließlich aus. Und dieser Ausruf ist wirklich dramatisch. Und armselig. Und wie dankbar können wir sein, dass wir diese Offenbarung Gottes für uns haben, für die Ewigkeit. Er sagt, Prediger 2,12, und ich wandte mich, um Weisheit und Tollheit und Torheit zu betrachten. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Das, was man schon längst getan hat. Und ich sah, dass die Weisheit den gleichen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht von der Finsternis. Sagen, es gibt Licht und Finsternis und es gibt Weisheit und Torheit. Und? Was bringt's? Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber geht in der Finsternis. Doch erkannte ich auch, dass ein und dasselbe Geschick sie alle trifft. Also er sagt, zwischen dem Weisen und dem Deppern ist kein Unterschied. Alle fahren in die Grube. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mich treffen. Wozu bin ich dann so überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Nichtigkeit ist. Denn es gibt keine bleibende Erinnerung, sagt der Salomo, an den Weisen, so wenig wie an den Toren. Weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren hin? Sehen wir seine Verzweiflung. Da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Wie zuwider? Der größte König aller Zeiten, mit dem größten Reichtum aller Zeiten, mit 1000 Frauen, 700 Fürstentöchtern, 300 Nebenfrauen. Da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen, auch wenn es sehen wird, ist die Verlorenheit der Seele in den endlosen Weiten eines unpersönlichen Universums sehen wir die Verlorenheit der Menschen in dieser Aussage. Und ich hasse all mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Ich muss es ja doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob der Weise oder töricht sein wird, der Nachkomme, ob der Weise oder töricht sein wird. Und doch wird er Macht haben über all meine Mühen, mit dem ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Nichtigkeit. Erkennst du die Verzweiflung aus diesen Worten? Da wandte ich mich, mein Herz der Verzweiflung zu überlassen, wegen all dem Mühen, mit dem ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Wie dramatisch, Geschwister. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühen in Weisheit und in Erkenntnis und in Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie einem Menschen als sein Teil abgeben, der sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Nichtigkeit und ein großes Übel. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und vom Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und wenn du sagst, aber er hat einen Reichtum gehabt, der ist für dich und für mich unvorstellbar. Und er redet so. Also dein Reichtum, das ist alles, was sagt der Paulus? Dreck, alles Dreck. Wenn ich nur Christus habe, will ich auf alles verzichten. Das ist die Einfältigkeit eines Christen. Herr, wenn ich nur dich habe, dann habe ich alles. Weil in Christus haben wir das gesamte Universum geerbt, haben wir Gott beerbt. In Christus haben wir alles. Und was ist da der schnöde Mammon? Was bleibt dem Menschen? Denn alle seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Schlaf in Frieden und glaube, dass Gott dir es im Schlaf gibt, was er für dich vorbereitet. Wenn du treu bist, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Was für ein Fazit, Geschwister. Ist das nicht erschreckend? Soll uns das nicht wirklich eine Warnung sein? Doch, es ist uns eine Warnung, dass wir uns nach den wahren Werten ausrichten. Was wir sehen, ist irdisch und vergänglich. Was wir nicht sehen, ist ewig und unvergänglich. Schaust du auf das Ewige oder schaust du auf das Vergängliche? Um den Unterschied zwischen der Weisheit im Prediger und der Weisheit Gottes, die offenbart durch seinen Geist im Christus Gottes darzustellen. Hier ein paar wenige Gegenüberstellungen zum Schluss der Einleitung. Dann sind wir fertig. Der Prediger sagte, also Salomo sagte, Prediger 2,17, da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Er sagt, was soll das Ganze? Ich muss es ja doch zurücklassen. Er sagt an anderer Stelle, nackt bist du gekommen und nackt wirst du gehen. Aber wir gehen zwar nackt mit dem, dass wir nichts dabei haben, aber alles, der Schatz wartet im Himmel auf uns. Dort wartet unser Schatz auf uns. Das alles hier ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Der Herr Jesus aber sagte, im Gegensatz zu dem, was der Prediger sagte, Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Was meint er? Ewiges Leben. Das der Salomo nicht kannte. Der Prediger sagte, Prediger 2,18, und ich hasste all mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne, ich muss es ja doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Der Apostel Paulus dagegen sagte, Philipper 1,22, wenn aber das Leben im Fleisch, jetzt dein irdisches Leben, mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Frucht der Arbeit. Wir bringen Frucht in der Kraft des Geistes Gottes in uns. Wir bringen Frucht als Söhne Gottes. Ewige Frucht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber in ihm bringen wir viel Frucht, die ewig bleibt und die zu unserem ewigen Lohn führt. Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Wie kann er das sagen? Ja, weil er im Himmel die Herrlichkeit gesehen hat. Weil Gott ihn in den Himmel geholt hat, um ihm das Geheimnis des Christus zu offenbaren. Und da hat er so ganz nebenbei nicht nur das Geheimnis des Christus erfahren, sondern er hat die Himmelsherrlichkeit gesehen. Und er sagt, mit menschlichen Worten kann ich es nicht ausdrücken. Ich kann es euch nicht sagen, was ich gesehen habe. 1. Korinther 15, 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Wie bei so vielen bekennenden Christen, wo die Gnade vergeblich ist. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet. Der Salomo sagt, was soll ich arbeiten? Ich hasse das alles, es führt doch zu nichts. Aber er sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Amen. Nächstes Mal studieren wir die weiteren Themen unserer Reihe zur Weisheit, das Leben und die Arbeit. In diesem Sinne. Liebe Online-Gäste, alles Gute. Einen herrlichen, schönen Sonntag noch, die Sonne scheint. Bist du dankbar, dass Gott dir diesen Tag geschenkt hat? Du hast ihn nicht verdient. Gott hat ihn dir geschenkt. Das Leben, dass du aufstehen konntest, das Leben. Gefrühstückt hast du. Alles aus der Gnade Gottes. Genossen, genieße diesen Nachmittag und sei Gott dankbar. Freue dich, dass Gott dir diesen Tag geschenkt hat. Und jeder Tag ist wie ein unbeschriebenes weißes Blatt. Und da erlaubt dir Gott, jeden Tag neu zu schreiben. Ist doch schön. Und er führt den Griffel, damit du das Richtige schreibst. Servus beieinander, schönen Sonntag, bis nächsten Sonntag. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.